Bis Weihnachten ist es zwar noch ein bisschen was hin, aber wenn ihr schon begeisterter Holy-Kunde seid oder aber es werden wollt und zudem noch keinen Adventskalender habt, dann solltet ihr auf jeden Fall schnell sein, denn Holy hat aktuell einen Probier-Adventskalender im Sortiment. Holy ist ja ein junges Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Softdrink-Industrie zu revolutionieren, indem es gesündere Alternativen auf den Markt bringt. Und so viel kann ich schon mal verraten. Im Adventskalender erwarten euch die 24 leckersten Sorten Holy Energy, Holy Iced Tea und Holy Hydration und eine limitierte, hochwertige Glasflasche. Und ich habe meinen Kalender schon und ich habe auch schon mal Mäuschen gespielt und ich kann euch sagen, schön ist die, aber wirklich. Ihr müsst aber schnell sein, denn je früher ihr euch entscheidet, desto günstiger ist der Kalender und die Dinger gehen weg wie warme Semmel, sage ich euch. Das Angebot ist nämlich limitiert und es gab neben dem Probier-Adventskalender auch noch einen Squad-Adventskalender, der ist aber schon ausverkauft. Die gute Nachricht ist aber, dass Neukunden mit unserem Code STIMM5 noch immer 5 Euro auf ihre erste Bestellung sparen. Und solltet ihr bereits Holy-Kunden sein, dann bekommt ihr mit unserem Code STIMM10 nach wie vor 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unserer Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt. Bevor wir hier weitermachen, ganz kurz der Hinweis, dass das hier Part 2 von einem Zweiteiler ist. Und den ersten Teil findet ihr nicht hier im Folgenkatalog, sondern bei den besten Freundinnen. Denn wir haben heute zwei wunderbare Gäste, Max und Jakob. Herzlich willkommen.
Hallo. Ah, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja. Wir haben ja schon eine erste spannende Folge aufnehmen dürfen mit euch. Ja.
Genau, hört da auf jeden Fall rein, sonst wisst ihr überhaupt nicht, was hier Phase ist. Wenn wir jetzt quasi mitten im Fall weitermachen. Im ersten Part haben wir schon ganz, ganz viele psychologische Facts zu den Umständen, zu den Beziehungsdynamiken gehört. Und damit wollen wir jetzt weitermachen.
Genau. Und heute geht's hier ein bisschen ans Eingemachte. Es wird auf jeden Fall True Crime-ig bei uns wieder.
Wie immer, wenn es etwas zu feiern gibt, hat Molly auf dem Geburtstag ihrer Cousine eine gute Zeit. Sie tanzt, unterhält sich mit vielen verschiedenen Leuten und lacht aus tiefstem Herzen. Und Josh? Der steht die meiste Zeit über teilnahmslos und allein in der Gegend herum. Auf dem Heimweg kapselt er sich von der Gruppe ab. Während Molly gemeinsam mit ihren Eltern läuft, geht Joshua, scheinbar nicht an einer Konversation interessiert, schnellen Schrittes einige Meter voran, den Kopf gesenkt. Erst einmal zu Hause angekommen, ziehen sich die beiden relativ schnell auf Mollys Zimmer zurück. Die Situation wirkt angespannt. Nur kurze Zeit später klingelt dann plötzlich Joannes Telefon. Es ist Molly, die ihre Mutter aus ihrem Zimmer heraus anruft, obwohl sie sich im selben Haus befinden, und sie bittet, nach oben zu kommen. Josh würde durchdrehen, sagt sie aufgebracht. So schaut Joanne also im oberen Stockwerk nach dem Rechten und findet eine merkwürdige Situation vor. Josh habe lediglich etwas mit Molly besprechen wollen, doch habe er sie dabei gefilmt. Warum macht er das? Hast du da eine Antwort drauf?
Wir müssen da dringend drüber reden.
Ja, das ist seltsam, das ist super Freunde komisch. Sollten sich so nicht verhalten. Nein. In Streitsituationen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, er will weiterhin seine Kontrolle verstärken und aufdrehen und will dieses Video in Streitphasen haben, um ihr später zeigen zu können, guck mal, wie du dich verhalten hast und wie ungesund das war. Und das zeigen die und die Stellen. Und wahrscheinlich wird er auch anders streiten in dem Moment, wo er sie filmt. Auf jeden Fall ist es ein hochmanipulatives Verhalten. Man darf sich auch mal, finde ich, aufnehmen, während man streitet, wenn man das vorher abspricht mit dem. Hey, ich glaube, wir geraten manchmal in ungesunde Streitmuster. Wollen wir das mal aufnehmen und das später analysieren, wo unsere Amygdala nicht mehr ganz so feuert?
Vielleicht erhofft er sich ja auch, das ihren Eltern zeigen zu können, um vielleicht auch da ein Druckmittel aufbauen zu können.
Hattest du nicht letzte Folge sogar gesagt, dass, um sich quasi vor Gaslighting zu schützen, so zu Dokumentationszwecken Gesprächstagebücher zu führen und so sinnvoll sein kann, nur missbraucht Josh dieses Tool, glaube ich, an dieser Stelle?
Genau,
ganz
er setzt
klar.
Das da als Waffe ein, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und wer weiß, wenn er eh nicht vertrauenswürdig ist, was er später damit macht. Das kann ja auch sein, dass er versucht, die da später mit zu erpressen. Wer möchte schon, dass von einem selber Streitvideos im Internet irgendwo auftauchen? Mhm.
Niemand. Josh selbst sagt, er sei sauer gewesen, weil sie sich auf der Feier so sehr amüsiert hatte. Zu diesem Zeitpunkt äußert Molly erstmals gegenüber ihrer Mutter, dass sie manchmal das Gefühl habe, Josh filme und provoziere sie absichtlich, damit sie Dinge sage, die sie belasten könnten, sodass er etwas gegen sie in der Hand habe. Molly fühlt sich überwacht und schon bald gleicht ihre Beziehung für sie einem Tretminenfeld. Immer auf der Hut, nicht etwas Falsches zu sagen, was im nächsten Streit gegen sie verwendet werden könnte. Hinzu kommt, dass Josh immer häufiger seine Diagnose missbraucht, um Mollys ungeteilte Aufmerksamkeit zu erzwingen. Ich hatte wieder einen Zusammenbruch, ich brauche dich, schreibt er immer dann, wenn Molly gerade das Gefühl hat, etwas Zeit für sich beanspruchen zu können. Doch wie viel gehört die freie Zeit wirklich noch einem selbst, wenn man sie damit zubringt, sich schuldig zu fühlen, weil es einem Menschen, den man liebt, vermeintlich schlecht geht und man nicht bei ihm ist, obwohl man sich das Versprechen gegeben hat, füreinander da zu sein? Also knickt Molly ein, vernachlässigt zunehmend sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse, nur um denen von Joshua gerecht werden zu können. Natürlich möchte sie ihn glücklich machen, doch braucht er dafür scheinbar ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Indem Molly ihm diesen einen Wunsch erfüllt, macht sie sich selbst jedoch denkbar unglücklich.
Ja, und entsprechend gering ist die Vorfreude, als die beiden im Mai 2017 eine schon länger gebuchte Reise nach Teneriffa antreten. Molly hatte sogar darüber nachgedacht, diese Reise abzusagen, doch erhofft sie sich von der gemeinsamen Zeit im Paradies eine Entspannung der Situation und einen Neuanfang für die Beziehung. Aber die Rechnung geht nicht auf. Sie schreibt nach Hause, dass sie sich furchtbar unwohl fühlt. Sie berichtet sogar von Panikattacken und bittet um Hilfe. Zudem geht aus ihren Nachrichten hervor, dass sie zunehmend die Schuld für die Probleme bei sich zu suchen scheint. So schreibt sie beispielsweise an eine Freundin: Hilfe, was stimmt nicht mit mir? Eine gefährliche Dynamik, die häufig in toxischen Beziehungen zu beobachten ist. Früher oder später kommt der Punkt, an dem die Person, die sich eigentlich in der Opferrolle befindet, anfängt, sich selbst anzuzweifeln und die Ursache für die gemeinsamen Probleme bei sich zu suchen, oder?
Ja, und hier zeigt das Gaslighting seine Wirkung, dass derjenige, der gegaslightet wird, tatsächlich irgendwann nicht mehr weiß, stimmt das, was der andere da sagt? Oder stimmt meine Wahrnehmung? Ich kann mich gar nicht mehr auf meine Wahrnehmung verlassen. Und da fängt es dann an, ganz, ganz unsicher zu werden und ins Trudeln zu geraten. Und da geht dann auch sukzessive das Selbstwertgefühl runter, ne? Weil ich habe auch kein Selbstbewusstsein mehr für das, was ich empfinde und wahrnehme. Und Selbstbewusstsein und Selbstwert hängen ganz, ganz dicht zusammen. Außerdem ist sie sehr aufopferungsvoll. Ne, und richtet sich immer mehr nach den Bedürfnissen von Josh. Das heißt, sie guckt, wie sie dem gerecht werden kann, was er da verlangt von ihr. Und Selbstwert hat ja auch das zugrunde, wie viel gebe ich mir selbst an Zeit, an Aufmerksamkeit, wie viel kümmere ich mich um meine eigenen Bedürfnisse und damit zahle ich auf meinen eigenen Wert ein. Wenn ich immer nur bei den Bedürfnissen von jemand anderem bin, kann ich nicht auf meinen eigenen Selbstwert einzahlen. Das ist eine Spirale, die immer schneller werden kann. Ja? Mhm. Also ich habe immer weniger Selbstwert, ich traue immer weniger meiner eigenen Meinung, ich werde immer weiter manipuliert und boah, wo das endet, das ist heftig.
Kann man ab dem Punkt schon von emotionaler Abhängigkeit sprechen?
Auf jeden Fall, ja. Okay. Kann man sehr, sehr
getrost. Sollte man vielleicht sogar.
Es gibt ja auch nicht wirklich jemand anderen, mit dem sie sich darüber wahrscheinlich auch gut austauschen kann. Also gerade beim Gaslighting ist es ja so, dass man an diese Selbstzweifel gerät, weil man ja nur das Gegenüber und sich selber hat. Und wenn der andere so eine große Macht ausübt, fällt es einem immer schwerer, glaube ich, in der Situation dann auch entsprechend noch sich selbst wirklich ehrlich wahrzunehmen.
Sondern, na, Isolation ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil, ne?
Ja, warum die Isolation? Damit ich mir mein Bindungsbedürfnis nirgendwo anders abholen kann. Ne? Also in dem Moment, und das machen ja Sekten auch, wir alle haben soziale Bedürfnisse, aber in dem Moment, wo ich nur noch die Sekte habe oder in dem Fall die Beziehung, bin ich wahnsinnig abhängig von der Beziehung und denke so, okay, ich sterbe, wenn ich noch diese Beziehung verliere. Und ich meine, Josh macht das automatisch, dass er wahrscheinlich nicht so einen großen Freundeskreis hat, nicht andere Beziehungspersonen, sondern nur diese eine Person und macht das bei ihr auch oder versucht das einzuleiten, dass sie nur noch ihn hat. Und in so einem Urlaub wird das natürlich nochmal stärker, weil man da ja zusammen irgendwo an einem anderen Ort ist.
Ja, und die beiden verwechseln so ein bisschen vor allem Molly wahrscheinlich Liebe mit emotionaler Abhängigkeit und geraten dadurch auch so einen Strudel. Also und ein paar Faktoren für Liebe in dem Zusammenhang ist eben nicht diese Abhängigkeit, um eben nicht diese Abhängigkeit zu kreieren, ist eben eine gesunde Beziehung beider Partner auch zu den eigenen emotionalen Bedürfnissen, dass man selber weiß, was möchte man und was tut einem gut. Das Streben nach Identität, Selbstwert und Autonomie und dass es auch nicht eingegrenzt wird von dem anderen, also dass man da auch den anderen frei agieren lassen darf und auch sollte und dass diese Bedürfnisse auch erfüllt werden. Trotzdem ist es so, dass einige Bedürfnisse natürlich nicht allein erfüllt werden können. Also gerade, das hatte Jakob vorhin auch schon gesagt, das Bedürfnis nach Bindung, dazu braucht es in der Regel noch jemand anderen, eine Partnerin oder einen Partnerin auf Augenhöhe.
Eine starke rechte Hand.
Oder ja, vielleicht reicht auch bei manchen die starke rechte Hand.
Können wir auch rausschneiden.
Ja, genau. In einem True Crime Podcast weiß ich nicht, ob das erlaubt ist.
Manchmal darf man auch lachen.
Ja, manchmal darf man lachen.
Kannst du haben.
Um therapeutischen Abstand zu dem zu gewinnen, ist was erlaubt. Hier passiert.
Ja.
Genau. Eine gesunde Liebesbeziehung ist eigentlich als Fazit, die meisten emotionalen Bedürfnisse kann man sich in der selbst erfüllen.
Und wir können mal gucken, woran kann man selber erkennen, ob man emotional abhängig ist. Ne? Glaubt man nur noch, mit dem Partner glücklich sein zu können. Ne? Und wenn der Partner nicht da ist, spürt man dann so ein existenzielles Gefühl von Leere. Ist man irgendwann unfähig, das eigene Selbstwertgefühl zu steigern? Also nur dann fühlt man sich gut, wenn der andere einem Kompliment macht oder da ist. Hat man irgendwie so eine ständige Angst davor, von dem anderen abgelehnt zu werden? Und möchte man auch ständig bestätigt werden von seinem Partner, von seiner Partnerin? Idealisiert man den anderen und zeigt man ganz, ganz viel Eifersucht und Besitzanspruch gegenüber der Partnerin? Und die Ursachen, die haben wir ja auch schon ein Stück weit in der ersten Folge beleuchtet, aber es ist ganz spannend, finde ich, immer wieder zu sehen, woher kommt das eigentlich, dass wir schneller in emotionale Abhängigkeiten geraten, wenn wir zum Beispiel starke Verluste in unserer Kindheit erfahren haben, durch Todesfälle, aber auch durch Eltern, die emotional nicht präsent waren. Dann kann das auftreten, aber begünstigt wird das Ganze natürlich auch durch Persönlichkeitsmerkmale wie ein geringes Selbstwertgefühl. Und die gezielte Suche nach Bestätigung von anderen, all das begünstigt das.
Was sind eure Erfahrungen mit toxischen Beziehungen?
Wie viele Max Folgen? Und ich haben eine. Seit
10 Jahren, glaube ich.
Ja.
Ja, genau. Oder,
ja.
Hätte ich anders. Gut. Das war jetzt auch sehr mit der Tür ins Haus, ne? So.
Naja, nö. Gut, ich meine, also.
Es ist so eine erste Date-Frage.
Ja, man muss
was
ein bisschen
ist deine Erfahrung mit toxischen Beziehungen?
Super Frage für ein erstes Date, ganz top.
Du wirst nämlich hier eine machen.
Ja, aber es wird schon sehr inflationär benutzt, toxische Beziehungen.
Ja, das stimmt.
Glaube ich nicht. Halleluja, trotzdem ey. Wichtig dann zu gucken, hey, ist es wirklich eine toxische Beziehung?
Oder einfach nur eine Beschiss.
Oder einfach nur eine Beziehung, die ein bisschen anspruchsvoll ist.
Bisschen ungut ist.
Mhm. Wie sind denn eure Erfahrungen?
Ja. Also das war, ja.
Das war so.
Das ist, nein, tatsächlich ist das, glaube ich, der Punkt, wo uns so aufgefallen ist, okay, Potenzial in einem Laber-Podcast nicht abwertend gemeint, ne? Ihr wisst schon, hier, also
du
die
meinst,
Kooperation.
Im Beziehungspodcast?
Ja, im Beziehungspodcast.
Genau, okay.
In einem Beziehungs-, ne? Im Beziehungspodcast mehr von sich preiszugeben als in unserem True-Crime-Format ist relativ groß.
Ja.
Will auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich muss sagen, es gibt ein prägnantes Beispiel und ich glaube, es ist auch tatsächlich die einzige toxische Beziehung. Mhm. Das Wort ist so, ne? Die Beziehung besteht noch und sie ist nicht mehr toxisch. Das hat aber Jahre gedauert.
Oh Gott, ey, jetzt schürst du so eine Hoffnung
ich wollte
für alle.
Sagen,
oh Gott,
das tut mir leid, aber das ist
so dieses Ich kann ihn ändern.
Das war aber kein Ich kann ihn ändern, sondern das lag total bei mir tatsächlich, weil meine Abgrenzung auch nicht stattgefunden hat. Und das hatte was mit meinem Selbstwert zu tun. Ich habe irgendwann, also da hat auch so, wir haben am Anfang drüber gesprochen, über eine Podestisierung, ne, einer Person. Und ich hatte ein Schlüsselerlebnis auf einer privaten Veranstaltung, wo halt irgendwie andere Menschen waren und eine flüchtige Bekannte, mit der ich mich dann an einem Tisch befand und die zu mir gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, warum du die Person so auf ein Podest stellst. Und da ist mir überhaupt, ich weiß nicht, wie viel es gebraucht hat, aber da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und danach begann so eine Phase, wo ich mich wirklich gefragt habe, was bleibt eigentlich noch? Mhm. Ist es noch echt? Wo ich den Menschen von seinem Podest runtergeschubst habe, ist das noch echt? Und das war, auch das hat nochmal Jahre in Anspruch genommen, auszuloten, was ist noch übrig. Aber da ist es gekippt und da musste ich für mich ausloten, okay, das Podest ist gone, aber was ist denn noch da? Hm.
Und so. War auch noch die Polarität dann da oder ist die ein bisschen abgeflacht?
Was meinst du damit?
Dass ihr euch so anziehen fandet?
Ich würde sagen, das ist immer noch so.
Okay. Das kann ja manchmal dann auch nachlassen, ne?
Das hat nicht nachgelassen.
Okay, aber ich glaube, das, was du beschreibst...
Ihr könnt ihn nicht
ändern. Nein, es ist, ja, genau. Aber ihr könnt euch abgrenzen, Leute.
Ja, genau.
Und gucken, wo es hinführt und vor allem sprechen und gucken, ob ihr beide Lust habt, herauszufinden, wo es hinführt, wenn ihr die Beziehung anders führen wollt.
Das ist jetzt nicht so ein Paradebeispiel, finde ich. Es kann klappen, aber in seltenen Fällen, wenn es richtig
ja.
Das A und O ist halt auch, dass beide das verändern wollen.
Genau.
Das ist ja oft nur eine Seite, die diese Dynamik aufbrechen will und die andere ist so.
Aber Pia hat gezeigt, dass die Macht bei einem selber liegt.
Ja, das ist doch schön.
Nicht immer.
Ja. Ihr habt jetzt die Chance, nein. Vielleicht nochmal so ein bisschen auf die Merkmale eingegangen von einer toxischen Beziehung. Also es gibt meistens ein Ungleichgewicht zwischen den Partnerinnen. Und das hast du ja auch beschrieben, du hast deinen Ex-Partner oder aktuellen Partner auf eine...
Irgendjemanden
auf ein Podest gehoben. Wer auch immer dieser Mensch.
Wer auch immer er sein möge.
Ich habe keine Ahnung.
Ohne zu viel zu verraten.
Vielleicht hat er auch eine Schultüte in der Hand, um auf die erste Folge zu spoilern.
Dafür müsst ihr Folge 1 hören.
Genau, für die Schultüte, den ersten Teil.
Und typisch für eine richtig toxische Beziehung ist auf jeden Fall emotionaler Missbrauch. Psychische Gewalt, natürlich auch physische Gewalt manchmal, Manipulation, wie wir das hier bei Josh sehen, im Fall von Molly, wie er sie manipuliert. Und meistens gibt es dann irgendwann so ein Abhängigkeitsverhältnis, dass ich denke, okay, ich kann ohne diese Person nicht mehr glücklich sein, nicht mehr existieren. Das ist mein Salz in der Suppe des Lebens. Die Frage, finde ich, die sich immer stellt, ist, wer ist besonders anfällig für Manipulationen, für toxische Beziehungen? Und das sind nicht immer nur Menschen, die irgendwie eine blöde Kindheit hatten, ne, wo da die Basis gelegt wurde. Es kann auch sein, dass ich einfach sehr, sehr gutgläubig bin und einfach es total gut meine mit dem Menschen und gar nicht so darauf vorbereitet bin, dass es auch ArschlöcherInnen gibt.
Ja, soll es auch geben, ja.
Genau, also, aber in der Regel sind es natürlich bisherige Beziehungserfahrungen, die ich gemacht habe, häufig mit den Eltern, in Peergroups, wenn ich gemobbt wurde oder auch im Erwachsenenalter. Und wenn dadurch oder generell in mir eigene Unsicherheiten sind, ne, wenn ich ein geringes Selbstwertgefühl habe und so ein hohes Bedürfnis habe nach der Bestätigung von außen. Und das muss ich nicht darin äußern, dass ich das immer ganz, ganz laut äußere, also dass ich immer laut hier schreie, sondern es kann so ein ganz stilles Bedürfnis sein. Immer dann, wenn ich nicht in mir auch eine Kraft habe, mir selber sagen zu können, ich bin okay. Und das kann keiner zu 100%. Ne? Keiner ist irgendwie so ein innerliches, emotionales Atomkraftwerk. Ne? Also wir brauchen eben auch die Bestätigung von außen.
Auch unsere Halbwertszeit ist irgendwann erreicht.
Genau, aber bei manchen Leuten ist der Akku ein bisschen voller.
Rhetorisch ganz stark.
Und bei den Menschen, wo der Akku eigentlich leer ist, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und häufig Bestätigung deshalb auch von außen brauchen, die sind halt anfälliger dafür.
Mhm. Ja, und wie man toxische Dynamik erkennt, ich glaube, das hatten wir auch schon ein bisschen bei Josh beschrieben. Er hat Clavebombing betrieben.
In der Anfangsphase.
In der Anfangsphase. Dann Future-Faking betrieben, also sich eine gemeinsame Zukunft vorgestellt und glorifiziert. Gaslighting hat er betrieben. Dann auch Schuldumkehr. Nicht ich bin schuld an, dass das in der Beziehung nicht gut läuft.
Du brauchst einen Arzt.
Du bist derjenige, der eine Therapeutin oder einen Therapeut braucht. Der Verlust des eigenen Selbst in der Beziehung, dass man sich komplett aufgibt und auch eine Isolation. Also das sind auf jeden Fall Punkte, die dazu führen oder woran man eine toxische Beziehung erkennt.
Und die Isolation macht es ja, wie gesagt, besonders schlimm, weil man dann keine anderen Ausweichbeziehungen mehr hat. Ne? Also nicht jetzt parallel irgendwie Beziehungen, Liebesbeziehungen im Sinne von partnerschaftlichen, sondern Familie, Freunde, Geschwister. Wenn man da ein sicheres Auffangnetz hat, dann fällt man gar nicht so tief. Aber wenn man gar nichts mehr hat, dann kann das übel sein.
Ich glaube, diese Isolation von den Freunden, das war ja auch, glaube ich, einer der ersten Schritte, die Josh unternommen hat. Ne? Also kaum hat er die Freunde kennengelernt, fing er an, da so ein bisschen Zwietracht zu säen. Ja. Und weil dann hast du natürlich für all deine Mechanismen, für all deine Schachzüge, die du danach machst, ein leichteres Spiel.
Ja. Und die Frage ist, wie kann man sich vor solchen ungesunden Dynamiken schützen? Also erstmal das Reflektieren, sich selbst regelmäßig hinterfragen, auch auf die eigenen Bedürfnisse gucken und fühlt man sich in der Beziehung sicher, respektiert und gewertschätzt. Und wenn man merkt, das ist überhaupt nicht der Fall, das ist ein ganz, ganz großes Alarmsignal, dann Grenzen setzen, frühzeitig absprechen. Man kann ja auch nett und freundlich Grenzen setzen. Man muss nicht das machen, wenn es zu spät ist, dann muss man Grenzen setzen, dass es weh tut. Außerdem der Austausch mit engen Bezugspersonen, dass man sagt, hey, wie siehst du denn das Ganze? Oder ich erlebe das und das, ich brauche mal einen neutralen Blick, in Anführungsstrichen, darauf. Neutraler Blick, das ist ein Stichwort. Man kann sich natürlich auch professionelle Hilfe suchen, also in einer psychologischen Beratung, in der Paartherapie. Es gibt ganz, ganz viele Beratungsstellen und diese Dynamiken zu durchbrechen, kann auch helfen, selbst wenn es mit der Beziehung nicht klappt, in der nächsten Beziehung glücklicher zu werden. Und Selbsthilfegruppen, weil man ist selber meistens kein Einzelfall in solchen Dynamiken.
Verbrüdern und verschwestern.
Und da kann man dann auch wieder einen ungesunden Beziehungspartner
finden. Ja, aber dann ist man nicht mehr isoliert.
Ja, immerhin
so. Man hat die Gruppe, wo man das dann besprechen kann.
Für den Moment. Ja. Für den Moment ist man nicht mehr isoliert. Genau. Gut, wir wollen mal gucken, wie es denn bei unserem Fall weitergegangen ist. Mollys Familie zufolge wird ihr in dem gemeinsamen Urlaub klar, dass sie sich endgültig von Josh trennen will. Entgegen aller Erwartungen und trotz der Streitereien ist sie einige Wochen später an ihrem 23. Geburtstag aber noch immer mit ihm zusammen. Als die beiden jedoch auf den Geburtstagsfeierlichkeiten in einem Nachtclub wieder aneinander geraten, trennt sich Molly von Joshua und er verlässt die Party. Genau wie beim letzten Mal weigert Joshua sich jedoch, die Trennung einfach so hinzunehmen. Abermals bombardiert er Molly mit Nachrichten. »Tu mir das nicht an. Es ist schrecklich ohne dich. Wir wollten doch füreinander da sein«, schreibt er. Doch dieses Mal bleibt Molly standhaft. Sie lässt sich nicht auf seine Verhandlungen ein, möchte sich auch auf kein Gespräch mehr einlassen. Das kann wiederum Josh nicht auf sich sitzen lassen. Er fängt zunächst an, ihr Nachrichten über alle möglichen Social-Media-Messenger zukommen zu lassen. »Warst du ehrlich mit deinen Eltern? Wissen sie, dass du Drogen nimmst und dass ich versucht habe, dich davon abzuhalten?« Er bleibt zunächst dabei, ihr persönlich mit haltlosen Anschuldigungen zuzusetzen, sodass Molly keine andere Wahl bleibt, als Josh nach und nach auf allen Social-Media-Plattformen inklusive WhatsApp zu blockieren, was zur Folge hat, dass sie für Josh ab sofort nicht mehr erreichbar ist. Nun ergreift Josh zweierlei Maßnahmen. Zum einen akquiriert er eine Tinder-Bekanntschaft, die er nebenbei bemerkt noch nie im echten Leben gesehen hat, und lässt sie Molly auf allen möglichen Kanälen folgen. Es werden Nachrichten wie die folgenden ausgetauscht.
Sie hat mich blockiert.
Keine Sorge, wir können sie über meinen Account stalken, wenn nötig.
Check mal Mollys Instagram. Mit wem ist sie da am Strand?
Postet sie bestimmt gleich. Wir bleiben dran.
Dass sie nicht postet, mit wem sie am Strand ist, macht mich paranoid.
Am 21.06.2017 erhält Mollys Mutter eine Facebook-Notification. Joshua Stimson hat sie in einem Beitrag markiert. Sie öffnet ihr Handy und findet folgenden Post vor, den Josh kürzlich abgesetzt hatte.
Warst du ehrlich, dass du kokst und ich dich davon abhalten wollte? Witzig, dass du dieses Detail verschweigst. Du belügst sogar deine eigene Mutter.
Darunter findet sie Screenshots aus Unterhaltungen der beiden und gemeinsame Fotos, die die getätigten Anschuldigungen untermauern sollen. Mollys Mutter nimmt Kontakt zu Facebook auf, trifft aber auf ein Hindernis, das vielen Menschen, die schon mal versucht haben, etwas auf Facebook löschen zu lassen, bekannt sein dürfte. Man erreicht schlecht jemanden. Nach etlichen Versuchen wird der Post gelöscht, weil er den Community-Richtlinien im Gesamtkontext mit Text, Screenshots, Fotos und Markierungen widerspricht. Kurze Zeit kehrt Ruhe ein und Molly und ihre Familie wagen schon zu hoffen, dass es vorbei ist. Da fängt Josh erneut an zu posten. Diesmal nur Text. Und diesmal, so Facebook, könne man die Inhalte auch nicht löschen, da diese nicht gegen Richtlinien verstoßen. Molly reicht es. Ihren Freundinnen schreibt sie inzwischen ganz offen, Josh ist böse. Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, was er jetzt tut. Ich habe Angst, dass er mich verletzen könnte.
Die nächste Eskalationsstufe.
Und hier merkt man, dass die Stimmung kippt, ne? Also er hat es erst freundlich versucht und dann ist er jetzt richtig am eigentlich Gewalt ausüben, psychischer Gewalt. Also das ist natürlich auf seine eigene gestörten Bindungserfahrung zurückzuführen. Und viele Psychologinnen gehen davon aus, dass Stalker in ihrer eigenen Kindheit kein Vertrauen in Bindungen gewinnen konnten. Meist aufgrund von traumatisierten Trennungserfahrungen oder Zurückweisungen. Und das ist ja auch im Falle von Joshs Mutter so. Und die werden dann, wenn sie erneut im Erwachsenenalter zurückgewiesen werden, wahnsinnig zornig und wütend und versuchen, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen, weil sie eben nicht dieses tiefe Gefühl von Verlassenwerden nochmal erfahren wollen. Und er wird aggressiv, weil aggressiv sein und Wut ist ja zumindest ein Gefühl von, ich habe die Kontrolle und ich habe die Macht auf meiner Seite. Ist viel, viel leichter zu ertragen als Ohnmacht und Traurigkeit. Das hatte er in seiner Kindheit, das will er nie wieder. Und deshalb geht er in die Angreiferposition. Und dabei erlebt er eine absolute Realitätsverzerrung, weiß gar nicht mehr, was richtig, was falsch ist. Er wird sich wahrscheinlich selber noch als Opfer sehen und sagt, okay, der werde ich es zeigen, wenn die so mit mir umgeht. Er sieht nur seine eigenen Wünsche nach Bindung und übersieht dabei auch den anderen Menschen. Und ja, jedes Nein wird umgedeutet. Es befeuert ihn wahrscheinlich nur noch, wenn sie auf ihn reagiert. Und das ist auch ein Tipp, niemals darauf reagieren dann.
Also gar nicht mehr. Einmal nein.
Egal, und was kommt, einfach ignorieren.
Oh ja, irgendwann die Polizei anschalten natürlich. Ne? Also dann Leute von außen. Aber
ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Ne? Einmal nein und dann will man, tendiert man dazu. Hey, nein, ich habe doch gesagt, ich will keinen Kontakt. Nein.
Ja, man hat ja auch das Bedürfnis, sich rechtfertigen zu müssen, gerade wenn es um so rufschädigende.
Genau, das, da muss man sofort dann einen Anwalt einschalten, Polizei. Und Josh macht das ja die ganze Zeit, um eigentlich der Ohnmacht aus dem Weg zu gehen. Also dieses Gefühl der absoluten Not.
Um eine Reaktion zu erzwingen.
Ja, quasi. Genau. Deswegen, also er hat dieses Gefühl der Ohnmacht von früher in sich, das jetzt hier bei der Trennung aufkommt. Und dann geht er in diese Handlung und verliert dabei, wie so viele andere Stalker auch, jegliches Maß an gesund.
Ja, und er ist zum absoluten Stalker mutiert, also er verfolgt sie auf Facebook und schreibt ihr Nachrichten und die Frage ist, was kann man jetzt eigentlich tun, wie begegnet man so einem Stalker, eins haben wir schon gesagt, einmal nein und sich komplett abgrenzen und da gar nicht mehr drauf reagieren, also unmissverständlich klar machen, dass man keinen Kontakt mehr will.
Aber widerspricht das nicht dem Punkt, dass jedes Nein umgedeutet wird?
Ich glaube trotzdem.
Ich glaube, es passiert eh, aber trotzdem solltest du bei deinem Nein bleiben.
Jedes Nein wird umgedeutet und je mehr Neins kommen, desto mehr Potenzial hat er, das umzudeuten und sagt, hey, sie ist ja noch in Kontakt mit mir und reagiert auf das.
Achso, deswegen einmal Nein.
Einmal Nein.
Und dann Mito.
Sonst du immer wieder
Jedes Nein ist eine Reaktion.
Ja, genau.
Okay.
Wenigstens eine Antwort.
Wie bei Kindern, die irgendwann so super eskalieren und einen nur noch provozieren wollen. Da ist es ja dann häufig auch so, dass sie trotzdem noch Kontakt haben in dem Moment, Provokation.
Ja, genau, weil man sonst ist man im Verhandlungsmodus. Und der Täter, also der Stalker, merkt dann halt, hey, ich kann, wenn ich genügend nerve, genügend nachfrage, kriege ich zumindest irgendeine Reaktion. Mhm. Und darauf ist er am Ende aus. Und dann geht's, und um das noch weiterzuführen, ist halt sich unsichtbar machen im Netz und wie es auch möglich ist, Telefonnummern wechseln, Handy wechseln, Wegwerftelefon.
Eigentumswohnung verkaufen.
Ja, vielleicht auch Freunden Bescheid sagen, hey, auch du bitte, keine Infos weitergeben, E-Mails, Accounts löschen, Social Media ist auch, glaube ich, ziemlich hart, wenn man da erstmal so rigoros diese ganzen Sachen löschen muss, wenn es Blocken nicht ausreicht. Ja. Und natürlich, auch wie Jakob schon gesagt hat, schnellstmöglich dann auch die Sachen zur Anzeige zu bringen. Also
wenn es straffällig wird.
Genau, wenn es straffällig wird. Aber zumindest auch, glaube ich, die erste Abschreckung kann auch schon dadurch passieren, wenn dann sich auf einmal die Polizei meldet, hey, wir haben hier eine Anzeige oder es gibt ja eine Auffälligkeit. Wir würden gerne mal mit Ihnen darüber sprechen. Auch das kann schon zur ersten Abgrenzung von seiner Seite aus führen oder von einem Stalker. Und vielleicht auch dann natürlich Therapeuten, wenn man eine hat oder einen Therapeuten hat, kontaktieren, mit dem darüber sprechen. Ja, und ich glaube, wir haben auch nochmal an den Shownotes oder ihr wahrscheinlich Infos hinterlegt, um das nochmal.
Auf jeden Fall.
Da gibt es nämlich von der Polizei eine Guideline.
Wichtig ist, Guideline von der Polizei im Ernstfall angucken, befolgen. Nur ich glaube, was vielen Betroffenen da auch noch im Wege steht, ist natürlich immer, wenn es den Punkt erreicht hat, die Angst, den Stalker oder die Stalkerin zu verärgern und den Groll auf sich zu ziehen, dass es wirklich gefährlich wird und das eigene leibliche Wohl bedroht.
Also tatsächlich hätte ich auch noch eine Ergänzung. Ich habe ja mal in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und da habe ich unter anderem auch mit Stalking-Fällen zu tun gehabt. Und da war es gibt Fälle, in denen hilft nur umziehen. Das habe ich gesehen.
Du musst einfach weg.
Und da kannst du auch eine so eine Findesperre in der Einwohnermeldedatenbank einstellen, wenn du solche Fälle hast mit entsprechenden Unterlagen und so. Das wollte ich einfach nur auch noch sagen, weil das eventuell auch wichtig ist zu wissen. Wenn du in so einer Situation bist, wo dir wirklich nichts mehr hilft, außer anonym wegzuziehen, dann guck, dass du beim Einwohnermeldeamt diese Sperre reinbringst, damit dich der Mensch nicht findet.
Ja, guter Tipp nochmal.
Schlimm genug, wenn es soweit kommt.
Genau. Aber auch in unserem Fall hat Molly später dann beschlossen, gemeinsam mit ihrer Mutter zur Polizei zu gehen. Sie hatte nämlich eine Akte zusammengestellt, alle Posts und Drohnachrichten von Josh gesammelt und berichtet auch von all den Vorfällen jenseits der digitalen Welt. Die Polizisten hören geduldig zu und halten Josh anschließend eine sogenannte Gefährderansprache. Das, was er da tue, entspreche dem Tatbestand von Stalking und er müsse damit aufhören, sonst müsse man ihn verhaften. Molly und ihre Mutter sind während des Telefonats zugegen und hören mit. Josh entgegnet, und das wird Mollys Mom niemals vergessen, dass er nichts Unrechtes getan habe. Und wenn Molly und ihre Familie das nicht einsehen könnten, würde er ihnen zeigen, was der Unterschied ist. Nun haben auch die letzten Familienmitglieder und auch Mollys Freunde Joshua sämtlich auf allen Social-Media-Kanälen blockiert. Doch ein Stalker wäre kein Stalker, wenn er sich nicht zu helfen wüsste. So wissen wir inzwischen, dass sich folgender Nachrichtenwechsel zwischen Joshua und seiner Tinder-Bekanntschaft ereignete.
Wie funktioniert das jetzt mit Snapchat?
Dass du sehen kannst, was sie macht, ohne dass sie es mitbekommt? Lade ihren Content und geh dann in den Flugmodus, bevor du alles anguckst. Ich liebe Stalking.
Was Joshs Bekanntschaft damit meint, ist der lapidar verwendete Begriff dafür, das Leben eines Menschen mehr oder weniger anonym im Internet zu verfolgen. Nicht das Stalking per Definition nach dem Strafgesetzbuch. Wir kennen das alle, glaube ich. Also, dass man so sagt irgendwie, ich habe dich gestalkt.
Ja.
Oder ich habe den und oder die gestalkt irgendwie. Mhm. Was natürlich eben zu so einem inflationären Gebrauch dieses Begriffs führt, der ja eigentlich ganz anders definiert ist, als wir ihn im Alltag benutzen. Mhm. Nach dem Abend auf dem Polizeirevier geht das Leben für Molly weiter. Kurz davor hatte sie einen neuen Job im Pure Gym am Hafen von Chatham, Kent angenommen. Selbstverständlich nutzt sie das Studio gern und oft für ihr eigenes Training. So dauert es nicht lang, bis auch Josh plötzlich beginnt, dort zu trainieren. Da Molly selbst ihn auf sämtlichen Kanälen blockiert hat, ihre Familie und Freunde es ihr gleich getan haben und Molly sogar einen neuen Account bei Instagram angelegt und auf Facebook ihren Namen geändert hat, ist für Molly unerklärlich, woher er seine Informationen bezieht. Am 27.06.2017 zeichnet die Überwachungskamera eines Supermarktes Josh dabei auf, wie er ein langes Küchenmesser kauft. Währenddessen postet er auf Facebook ein Bild, auf dem er einen Vogel füttert. Die Bildunterschrift lautet sinngemäß: Eine Woche Single und schon wieder gut zu vögeln. Der Post wird Molly zugespielt und sorgt bei ihr für Erleichterung. Er gibt ihr Anlass zu hoffen, dass Josh sich eines Besseren besonnen und sein Leben endlich auf einen Neuanfang ohne sie ausgerichtet hat. Was sie nicht weiß, genau das soll der Post bezwecken. Sie soll sich in Sicherheit wähnen, denn Josh hat wahrhaftig vollkommen andere Pläne für sie. Am 28.06.2017 gibt es eine Menge Gründe zu feiern für Molly und ihre Freundinnen. Sie selbst hatte ihren neuen Job angefangen, die nächste eine wichtige Prüfung bestanden und eine weitere war befördert worden. Das schreit nach einer Verabredung im Restaurant Ship & Trades im Hafen. Ihr Vorhaben postet Molly nichtsahnend in ihrer Story auf Instagram. Der Abend schreitet fort, die Freundinnen essen und nehmen einige Drinks zu sich, als plötzlich Josh im Restaurant auftaucht, mit einer Frau im Schlepptau, anscheinend einem neuen Date. Molly ist die Begegnung unangenehm, vor allem als Josh demonstrativ auf dem Weg durch das Restaurant am Tisch der Freundinnen vorbeigeht. Aber nicht, weil sie eifersüchtig ist, sondern weil sie ganz klar spürt, dass es mit ihr zu tun hat, dass Josh sein Date hierher ausgeführt hat. Und eines ist ihr plötzlich ebenso bewusst. Und das artikuliert sie auch gegenüber ihren Freundinnen, bevor sie sich verabschiedet, um zu Hause noch die aktuelle Folge Love Island anzuschauen. Sie liebt Josh nicht mehr. Sie fühlt gar nichts außer Erleichterung, wenn sie ihn mit einer anderen Frau sieht.
Ja, es ist krass, wie diese Situation eskaliert ist. Nach der ersten Trennung hat er ja Molly versucht, mit Lovebombing zurückzubekommen und das ist ihm auch gelungen. Und das zweite Mal hat er es ja auch erst probiert, dann gelingt es ihm nicht. Und dann ändert er relativ schnell seine Strategie in Erpressung, Diffamierung, in Nachstellen und wird immer, immer aggressiver in der Art und Weise. Ne? Also es spitzt sich immer weiter zu und seine Trauer, Verzweiflung, seine Ohnmacht kippt um in Wut und Aggression. Und woran das liegt, das haben wir auch gerade schon erklärt, dass das ein Gefühl ist, was viel leichter zu ertragen ist. Und das beobachtet man tatsächlich relativ häufig in Stalking-Fällen. Die Frage ist jetzt, kann einem im Fall von Stalking überhaupt geholfen werden? Und wie verhält man sich richtig? Das haben wir ja auch gesagt, ne? Auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Grenze setzen und nicht immer wieder Grenzen neu setzen.
Mhm. Er versucht ja auch immer wieder anders, sie aus der Reserve zu locken. Mhm. Jetzt versucht er es mit anderen Frauen und zu zeigen, irgendwie, ich bin weitergezogen.
Ja, irgendwie eine Reaktion provozieren.
Ja. Und guck mal, ich bin zufällig da. Mhm.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht an der Stelle, was sie großartig hätte anders machen können. Ne? Mhm. Also sie verhält sich auf ganz, ganz vielen Ebenen schon richtig. Sie geht zur Polizei, sie dokumentiert das, was er gemacht hat. Er wird von der Polizei konfrontiert. Sie blockiert ihn auf sämtlichen Kanälen. Die Freunde blockieren ihn auf sämtlichen Kanälen. Sie wechselt ihre Internet-Persona. Also sie macht ganz, ganz viel richtig und trotzdem ist er immer auf ihren Fersen.
Ja, ich glaube, also Stalking so oder so, es gibt auch polizeiliche Ratschläge und Richtlinien, so oder so, glaube ich, bleibt Stalking aber ein wahnsinnig schwieriges Thema von allen, sowohl von der Seite der Betroffenen als auch von den Behörden, von Schutzinstanzen. Es ist einfach schwierig. Am Morgen des 29. Juni 2017 verlässt Molly früh das Haus, doch nicht ohne ihrer Mutter zu sagen, wie sehr sie sie liebt, woraufhin diese erwidert, ich liebe dich mehr. Ein Ritual der beiden, das sich bereits vor vielen Jahren etabliert hat und seither aus der Morgenroutine von Mutter und Tochter nicht mehr wegzudenken ist. Wie jeden Morgen macht sich Molly zuallererst auf den Weg ins Fitnessstudio. Powered by Coffee, voll am Start, Zeit Gas zu geben, postet sie zusammen mit einem Selfie auf den sozialen Medien. Um 9.57 Uhr wird Mollys Auto von einer Verkehrskamera erfasst. Nur wenige Minuten später ist auch Joshuas Auto auf den Aufnahmen zu sehen. Mit ausreichend Sicherheitsabstand folgt er ihr bis zum Fitnessstudio, wo Molly um 10.06 Uhr auf den Parkplatz fährt. Josh folgt ihr lediglich 8 Minuten später. Die nächsten Aufnahmen stammen von einer Kamera im Pure Gym Fitnessstudio in Chatham, genauer gesagt aus dem Treppenhaus. Auf ihnen ist zu sehen, wie Josh in schwarzen Shorts und weißem Shirt, die Trainingstasche locker über die rechte Schulter geworfen, die Treppe raufkommt. Als er Molly in einem der abgelegeneren Trainingsbereiche ausfindig macht, bleibt er für einige Augenblicke in der Tür stehen und beobachtet sie aus der Ferne bei ihren Übungen. Dann holt er sich eine Trainingsmatte und legt sie direkt neben ihr auf den Boden. Mollys Herz schlägt ihr bis zum Hals, doch liegt das nicht an den Mountain Climbers, die sie gerade noch gemacht hat. Was fällt ihm ein? Für einen kurzen Moment debattiert Molly mit sich selbst, ob sie ihren Ex-Freund konfrontieren oder ihn einfach ignorieren soll. Heimlich fotografiert sie ihn und schickt das Bild an eine Freundin. An ihre Mutter schreibt sie, Mom, er ist hier im Studio. Joanne rät ihr, ihn einfach nicht zu beachten und auf direktem Weg zurück nach Hause zu kommen. Doch Molly marschiert bereits entschlossen auf Josh zu. Warum arbeitest du nicht? Verfolgst du mich? Will sie von ihm wissen. Woraufhin er entgegnet, dass sie das nichts mehr anginge. Nach außen hin lässt sie es sich nicht anmerken, aber innerlich kocht sie. Molly macht kehrt, geht zurück zu ihrer Matte und setzt ihr Training fort. Wäre es klüger, einfach zu gehen? Vermutlich ja, doch will sie ihm diesen Triumph nicht überlassen. Nach einigen Minuten des unangenehmen Schweigens verlässt Josh den Raum, doch kehrt er nur wenige Augenblicke später wieder zurück. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist zu sehen, wie er, nachdem er aus dem unteren Stockwerk wieder nach oben gekommen ist, für einige Sekunden abermals unschlüssig vor dem Raum, in dem Molly trainiert, stehen bleibt. Dann überlegt er es sich wieder anders, holt seine Trainingstasche aus den Umkleiden und verlässt das Gym. Eine weitere Kamera, die das Außengelände überwacht, zeichnet auf, wie Josh in seinen Wagen steigt und anschließend langsame Kreise auf dem Parkplatz zieht. Molly ist sich immer noch nicht sicher, wie sie am besten mit der Situation umgehen soll. Dass Josh plötzlich an ihrem Safe Space, nämlich einem Fitnessstudio, von dem er eigentlich nicht wissen konnte, dass sie in ihm trainiert, aufgetaucht war, macht ihr Angst. Wie weit würde er noch gehen? Als ihre Freundin Amy ihr genau wie ihre Mutter rät, Josh zu ignorieren und umgehend nach Hause zu fahren, packt Molly ihre Sachen zusammen. Auf dem Weg nach draußen fühlt sie sich verfolgt. Ständig spürt sie, wie sich Blicke in ihren Rücken bohren, die überhaupt nicht da sind. Ständig blickt sie sich um. Als sie nur noch wenige Meter von ihrem Auto trennen, macht sich Erleichterung in ihr breit und mit jedem weiteren Schritt fällt die Anspannung ein Stückchen mehr von ihr ab. Molly nimmt nicht wahr, was um sie herum geschieht, den Blick einzig und allein auf ihr Ziel gerichtet. Und so merkt sie auch nicht, dass während sie die Fahrertür öffnet, ein anderes Auto gleich hinter ihrem Halt macht. Gerade als Molly den Motor anlassen will, reißt jemand von außen die Fahrertür wieder auf. Joshua. In seiner rechten Hand reflektiert die Klinge eines Küchenmessers das Tageslicht. Dann geht alles ganz schnell. Wie ein Irrer sticht Joshua auf Molly ein. Einmal, zweimal. Dabei versucht sie verzweifelt, den Angreifer abzuwehren, schreit laut um Hilfe und drückt immer wieder auf die Hupe, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Fluchtversuch unter starken Schmerzen durch die Beifahrertür gelingt ihr nicht. Und allmählich wird es wieder still auf dem Parkplatz. Mittlerweile haben Passanten die Polizei und die Rettungskräfte verständigt. Doch so wirklich will sich niemand dem Mann, dessen weißes T-Shirt nun blutverschmiert ist, nähern. Immerhin hält er noch immer ein Messer in der Hand. Zeitgleich fragt sich Joanne im lediglich 12 Kilometer entfernten Kent, wo ihre Tochter bleibt. Unruhig tippt sie die Frage »Alles gut?« in ihr Handy und drückt auf Senden. Eine Nachricht, die Molly nie lesen wird, denn sie ist bereits tot. Sage und schreibe 75 Mal hatte Joshua auf sie eingestochen. Die Rettungskräfte waren schnell am Ort des Geschehens, doch verstarb Molly noch auf dem Parkplatz. Als die Polizei eintrifft, steht Joshua noch immer neben Mollys Auto. Er macht keine Anstalten zu fliehen und lässt sich bereitwillig verhaften und abführen. Er hatte sich die Kontrolle über Molly zurückgeholt. Sein Plan endet hier. Mollys Mutter erfährt von einer Freundin ihrer Tochter, dass auf dem Parkplatz des Pure Gym im Hafen etwas passiert war. Als sie diese Nachricht erreicht, ist ihr sofort klar, dass Molly etwas Schreckliches zugestoßen ist und dass Joshua Stimson der Grund dafür sein muss, dass Molly an jenem Tag nicht nach Hause zurückkehren wird. Am meisten bereut sie, dass sie ihrer Tochter dazu geraten hatte, zurück nach Hause zu kommen, anstatt ihr zu sagen, sie solle im Fitnessstudio bleiben und dort unter Leute gehen. Doch Vorwürfe macht sie sich dafür nicht, denn Schuld an Mollys Tod hat einzig und allein Joshua.
Das Ausmaß dieser Schuld und wie groß die Strafe sein wird, die damit einhergeht, soll am 23. Januar 2018, 7 Monate nach dem Tod Mollys, vor Gericht entschieden werden. Joshua Stimson muss sich wegen des Mordes an seiner Ex-Freundin Molly McLaren vor den Geschworenen verantworten, doch plädiert seine Verteidigung auf verminderte Schuldfähigkeit und damit auf Strafminderung. Der Tatbestand würde infolgedessen nämlich auf Totschlag anstatt auf Mord lauten. Vor Gericht erwartet die Beteiligten und die Zuschauer ein gebrochener Mann. Er hat deutlich an Gewicht zugenommen, steht dort im grauen Jogginganzug mit Bart und dunklen Schatten unter den Augen. Vom ehemaligen Schönling Josh, stets gepflegt, vielleicht gar eitel und immer gut angezogen, ist nichts mehr übrig. Zu Beginn wird er von Wachleuten in Krankenhauskleidung in den Gerichtssaal geführt, was der Richter jedoch zügig unterbindet. Er argumentiert, man suggeriere damit den Geschworenen, dass Joshua Stimson krank sei, was der Verteidigungsstrategie in die Hände spiele. Für die Neutralität treten die Wachmänner ab sofort in regulärer Gerichtsuniform auf. Joshua sitzt auf der Anklagebank und starrt ins Leere. Neben der Frage, ob Josh während der Tat voll schuldfähig war oder nicht, spielt vor allem eine Frage eine zentrale Rolle im Prozess. Woher wusste Josh, wo sich Molly aufhielt? Die Antwort findet sich wohl in einem Nachrichtenwechsel zwischen Josh und seiner Tinder-Bekanntschaft.
Wie funktioniert das jetzt mit Snapchat?
Dass du sehen kannst, was sie macht, ohne dass sie es mitbekommt? Lade ihren Content und geh dann in den Flugmodus, bevor du alles anguckst. Ich liebe Stalking.
SnapMap ist ein Ortungsdienst, der im Freundeskreis ganz lustig, bei Tinder-Dates vielleicht sogar praktisch sein kann, wenn Freunde und Familie wissen sollen, wo man sich befindet. Einem cleveren Stalker kann SnapMap jedoch auch jederzeit den eigenen Standort verraten. Eine Freundin von Molly wird später sagen, dass der Ortungsdienst zum Zeitpunkt von Mollys Ermordung auf ihrem Handy eingeschaltet war. Dies ist, neben einem psychiatrischen Gutachten, das die Anklage einholt, eines von vielen Argumenten für das äußerst planmäßige und daher schuldvolle Vorgehen Stimsons. Er hatte Molly über Monate ausgeklügelt gestalkt, sogar unter Einbeziehung einer dritten Person, die er für seine Zwecke einspannte. Wahrscheinlich ohne, dass sie den Hauch einer Ahnung von der Ernst und Boshaftigkeit dessen hatte, was sie unterstützte. Wahrscheinlich nicht mal davon, wie wörtlich der Begriff Stalking in diesem Fall zu nehmen war. Der Gutachter der Anklage spricht Joshua die von ihm mehrfach angeführte Diagnose der Bipolarität ab. Ja, er habe narzisstische Züge und darüber hinaus sicher unter der Zurückweisung durch seine Mutter gelitten, aber nichts davon sei annähernd genug für eine Diagnose, die wiederum zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen könnte. Die Anklage besteht darauf, dass Joshua Stimson zu jedem Zeitpunkt wusste, was er tat und planmäßig vorging. Er ist davon überzeugt, dass eine solche Tat infolge von Stalking, das Stalking an sich allein, eine Schuldunfähigkeit ausschließt. Den Gedanken finde ich total interessant, weil du bist ja eigentlich, also wir sind in der Position, dass man, oder im Gericht in der Position, dass man beurteilen will, ist der Mann voll schuldfähig oder nicht? Ist er vielleicht eingeschränkt schuldfähig aufgrund einer Erkrankung, die er mitbringt? Hm. Und dem gegenüber steht dann die Planmäßigkeit, die quasi
eine Stalking-Tat mit sich bringt von
genau,
Natur aus.
Genau, die Stalking-Tat
aber
von Natur aus.
Aber die nicht mehr ausgeführt
bringt.
Werden könnte, wenn er unter einer Persönlichkeitsstörung leiden würde, beziehungsweise.
Oder es wäre zu affektiv. In dem Fall. Und das wäre zu planmäßig, um die Affektivität einer erkrankheitsgesteuerten Tat auszuschließen. So verstehe ich das.
Ja. Was mich ein bisschen wundert hier vom Gutachter ist, dass die Diagnose der Bipolarität abgesprochen wird. Wahrscheinlich aber auch, um ihn nicht gemindert schuldfähig sein zu lassen.
Das kann gut sein.
Gleichzeitig, so wie ich Bipolarität kenne, richtet sich die Aggression von Bipolaren immer eher gegen sich selber als gegen andere. Und das würde dann nicht dafür sprechen, dass er aufgrund von seiner Bipolarität irgendwie zum Aggressor geworden ist, zum Mörder. Und ja, narzisstische Züge, ja, wahrscheinlich hatte er die, genau, das wird ihm ja auch nachgewiesen. Aber beides nicht in Form einer Persönlichkeitsstörung oder in der Stärke. Dafür haben wir große Checklisten und eine große Diagnostik am Ende festgehalten im ICD-11, also der International Classification of Diseases oder im DSM-5. Und danach richten sich ja auch solche Gerichtsgutachter. Und in jedem Fall hat er das von langer Hand geplant. Es wird sich zugespitzt haben, auch immer mehr. Also ich denke, am Anfang würde er nicht den Plan gehabt haben, sie zu ermorden. Aber als er gemerkt hat, es bringt gar nichts mehr, hier gibt es kein Zurück mehr, irgendwann ist wahrscheinlich bei ihm so ein Schalter umgekippt und er hat gesagt, okay, wenn ich nicht mit ihr zusammen sein kann, dann soll es wahrscheinlich auch niemand anderes.
Wieder Kontrolle zurückholen einfach.
Genau, die letzte Form der Kontrolle. Und da merkt man auch, wie seine Realität verschoben ist. Und auf jeden Fall ist so ein Mensch eine ganz große Gefahr für die Gesellschaft.
Ich meine, letztlich kann man ja auch von der Planmäßigkeit ausgehen, weil man diese Aufnahmen von dem Messer kauft.
Genau.
Hat.
Ja, das war
und vielleicht
sehr
wollte
planmäßig.
Er sich nur mit einem neuen Messer ausstatten.
Ich glaube nicht.
Vielleicht nicht. Ne? Also, aber da ist ja auch noch ordentlich Anhaltspunkt gegeben für diese Planmäßigkeit, die auch schon ausreicht. Also selbst wenn man nicht davon ausgeht, dass, also oder selbst wenn man davon ausgeht, dass er vermindert schuldfähig war, wegen fehlender Planmäßigkeit, dann haben wir wieder die Aufnahmen von dem Messer. Also,
ja.
Vielleicht war der Gutachter auch nur einfach sauer, weil die da diese Mogelpackung mit diesen Krankenhausklamotten versucht haben.
Ja, auch smart.
Euch verpacke ich jemanden. Das fand ich nur eine ziemlich.
Ja.
Also
oder wir haben einfach auch dort eine Shitshow wie in Amerika.
Ja, das muss man oft sagen. Dass, also es ist gerade in Amerika, fällt es oft auf, dass die Experten oft einfach das machen oder das bestätigen, was der Seite entspricht, von der sie engagiert wurden.
Einfach ein verlängerter Arm der Argumentation.
Genau,
so, ne?
Ja, weil die halt auch gut dafür bezahlt werden, für ein Gerichtsgutachten und weil es eben nicht wie in Deutschland unabhängig geschieht.
Die Frage ist ja, finde ich auch immer, ist das so ein einmaliges Ding oder hat sich dieses Verhalten schon sehr, sehr häufig gezeigt und bei Josh war es ja so, ne?
Mhm. Dazu haben wir auch noch auf jeden Fall ein paar Informationen.
Ja.
Vor Gericht kommen nämlich mehrere Ex-Freundinnen zu Wort, die ebenfalls von auffälligem und zudringlichem Verhalten Joshuas berichteten. Eine von ihnen habe eines Tages ihre Reifen zerstochen vorgefunden, nachdem Joshua mehrfach unangekündigt bei ihr aufgetaucht war. Zwar konnte ihm diese Tat nie nachgewiesen werden, weshalb der Vorfall nicht im Zusammenhang mit Stimson aktenkundig geworden war, aber für sie war klar gewesen, wer dahinter gesteckt haben musste. Darüber hinaus habe er ihr einmal via Facebook wie folgt gedroht, als sie im Urlaub war. Ich setze mich ins Flugzeug und ertränke dich. Am 6.2.2018 ist die Beweisaufnahme beendet und die Geschworenen brauchen nicht länger als ein paar Stunden, um den Angeklagten für vollumfänglich schuldig und schuldfähig zu befinden. Joshua Stimson wird für den Mord an seiner Ex-Freundin Molly McLaren zu lebenslanger Haft mit mindestens 26 Jahren davon im geschlossenen Vollzug verurteilt. Mollys Familie gibt das Urteil zwar ein wenig Genugtuung, doch kann es ihnen nicht den Schmerz nehmen, den Joshua ihnen zugefügt hat. Wir müssen für immer mit der Trauer dieses Verlustes leben. Ich vermisse ihre Nähe. Ich vermisse sie jeden Tag und frage mich, was aus ihr geworden wäre, was sie wohl aus ihrem Leben gemacht hätte, sagt Joanne McLaren. Der Bachelorabschluss, den sie stellvertretend für ihre Tochter posthum entgegengenommen hat, ließ sie auf Großes hoffen. Molly war ihr Sonnenschein, Doch soll ihr Tod sie nicht davon abbringen, Licht in das Leben derer zu bringen, die es am meisten brauchen. Aus diesem Grund gründet ihre Familie in den Jahren nach ihrem Ableben die Molly McLaren Foundation, die Menschen mit Essstörungen hilft, sich aus den Fängen dieser destruktiven Erkrankungen zu befreien. Zudem wird jedes Jahr in Kent mit dem Molly-Fest Mollys Geburtstag gefeiert, um ihrer zu gedenken.
Wow. Ich weiß schon, mir geht sowas immer nah.
Also, ich wollte gerade sagen, du hattest ganz zu Beginn gefragt, wie nah uns diese True-Crime-Fälle gehen. Wie ist es bei euch?
Ich kann kein True-Crime hören.
Oh, das True-Crime wurde richtig genötigt. Auch ist auch gut, dass wir uns da zusammengesetzt haben.
Nein, ich habe mich schon öfter gefragt, ich bin einfach mal so 100% ehrlich und authentisch. Wir richten ja unsere Aufmerksamkeit hiermit auf einen Fall, der zwar wahnsinnig dramatisch ist und der, so wie wir ihn aufbereiten, auch eine Menge Lektionen dabei hat für uns. Mhm. Und gleichzeitig ist True Crime ein Ausschnitt der Gesellschaft und unser Gehirn ist dafür gemacht, uns immer auf die negativen Sachen zu fokussieren. Ne? Wenn wir die irgendwie auf den Tisch ausbreiten, dann würden wir uns automatisch eher die nehmen. Das kann sein, dass dadurch so ein bisschen unser Blick auf die Realität verzerrt. Und deswegen hatte ich euch gefragt, wie geht es euch damit, wenn ihr euch sehr viel mit True-Crime-Fällen auseinandersetzt?
Okay. Meinst du, dass man zum Beispiel ängstlicher wird, vorsichtiger?
Ja. Also, Moment, da habe ich ein Beispiel aus dem Alltag. Also,
ja, also
man denkt sich schon auch, also wenn wir Zeugen werden davon, wie Eltern ihre Kinder auf offener Straße zusammenscheißen, dann sind wir schon so, bitte, mach's einfach nicht. Das kann echt schlecht ausgehen.
Das kann ja was Gesundes sein.
Ja, genau. Das würde ich sagen, da bist du sensibilisiert worden.
Genau.
Weil es dann in der Zukunft dann vielleicht dazu führt, dass du hier einen potenziellen Mörder...
Ja, genau. Also je nachdem, wie krass das ist. Ne? Also jetzt nicht,
aber das ist ja nicht so wirklich ängstlich. Ich zum Beispiel bin ja ein Mensch, ich würde ja nie... Also am Arsch die Waldfee hätte ich mich heute Abend in eine Bahn gesetzt und wäre zu meinem Schlafplatz gefahren.
Oh, Digi, ich mach das.
Und selbst mit einem Uber, denke ich mir, kommst du an? Man weiß es nicht.
Hattest du das schon vor, True Crime? Oder?
Das ist der Punkt. Ich war schon immer, schon als Kind, ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Ich war schon immer sehr vorsichtig.
Ja, und True Crime geben dir die Illusion, dass du Kontrolle hättest, weil du alle möglichen Täter dann kennst.
Genau. Ja, ja.
Das heißt, für mich ist immer wichtig, was können wir daraus lernen, aus so einem Fall, ne? Wir können daraus lernen, wie funktioniert Stalking, wie kann man in solche Dynamiken reingeraten, wie können wir uns davor schützen. Ich finde es ganz wichtig, nochmal zu sagen, psychische Erkrankungen bedeuten nicht, dass jemand irgendwie straffällig wird. Nee. Ne? Also gerade bei Bipolarität, das hatten wir hier im Falle von Joshua, das heißt, dass er nicht gleich böse ist. Ne? Die Menschen leiden sehr darunter, klar, leidet auch das Umfeld. Also es ist eben eine Erkrankung, wofür man nichts kann.
Und du hast ja auch gesagt, das ist eher autoaggressiv, also gegen einen selbst gerichtet.
Ja, in den meisten Fällen ist er gegen einen selbst gerichtet. Ne? Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, dass wir das hier nicht stigmatisieren. Ne? Ich fand es sehr interessant zu sehen, wie er sie manipuliert hat, wie diese Dynamik weiter und weiter ging und wie wenig, wenn man erstmal da drin steckt, sie auch tun konnte. Ne? Ja. Weil sie hat sich in den meisten Fällen einfach wahnsinnig gut und richtig verhalten.
Zum Ende hin. Also finde ich auch nochmal spannend.
Ja, das erstmal zu erkennen, das muss man auch Menschen lassen.
Das braucht eine gewisse Zeit und ich glaube, da ist auch die Lernchance hier rechtzeitig, gerade wenn wir sonst am Anfang die Beziehung angucken, an welchen Stellschrauben hätte sie vielleicht schon früher das erkennen können und früher auch sich selber ihre eigenen Werte bewusst sein können, um sich auch sauberer abzugrenzen, um vielleicht das Ganze nicht so weit kommen zu lassen. Das ist natürlich absolut hypothetisch und super gefährlich auch, weil am Ende, wenn derjenige diese Motivation hatte, auch irgendwann diese Tat zu begehen, dann hätte sie nicht wieder gut viel tun können. Aber ich glaube, jeder kann für sich trotzdem mal gucken, hey, an welchen Stellen in meinem Leben möchte ich mich sauberer abgrenzen, möchte ich mir meiner Werte bewusst sein. Und ich glaube, dieses Bewusstsein kann schon auch dann helfen. Aber ich bin auch absolut bei dir, weil du auch um die Frage auch nochmal zu beantworten, gerade was Stalking angeht, in mir löst es schon auch aus. Ich habe jetzt keine Angst, dass mich jemand stalken wird, aber ich frage mich schon, was macht es mit jemandem, der vielleicht generell eher tendenziell ein bisschen ängstlicher ist und dann sagt, okay, da könnte ja ganz schön viel schief gehen da draußen. Ja.
Ja. Das zum Beispiel ist auch, wo ich mir direkt denke, was zeigt mir dieser Fall? Er zeigt mir, wie wahnsinnig gläsern wir sind und welches Risiko soziale Medien und diese Transparenz im digitalen Zeitalter mit sich bringen kann.
Gerade
auch
so unbemerkte Ortungsfunktionen.
Ja, genau. Letzten Endes hat Molly McLaren die Tatsache, dass da im Hintergrund irgendein Ortungsdienst lief, das hat ihr das Leben gekostet, im Zweifel.
Ja.
Und sich da auch nochmal bewusst zu machen, dass das ihr das Handy auch nicht nur mit dieser komischen App macht, sondern auch mit jeder App.
Und dafür hat es ja jetzt nicht mal irgendwelche krassen Hacker-Skills gebraucht. Das war ja jetzt wirklich das Alltagsstalking 1x1.
Und Nachhilfe von seiner Tinder-Bekanntschaft in Sachen
Alltagsstalking. Ja, aber die war jetzt auch kein IT-Mensch, der da krasse Sachen gemacht hat.
Ja, es war auf jeden Fall eine krasse Reise.
Ja.
Sehr informativ, sehr viele Informationen. Danke. Vielen Dank, Max und Jakob, dass ihr dabei wart. Es war sehr schön.
Ja, vielen Dank euch.
Danke, dass wir dabei sein durften. Es war echt spannend. Ich fand auch, ihr habt so richtig schöne, angenehme Stimmen, denen wir gut zuhören konnten.
Da muss man mal aufpassen. Da freuen wir uns
Dass man nicht nur so Zuhörer hat bei so einer Folge.
Voller Träumen.
Ich bin so ein bisschen abgedriftet zwischenzeitlich.
Egal, ihr konntet folgen. Das hat man an den
alle nicht eingeschlafen.
Niemand ist eingeschlafen, das ist schon mal gut. Und wir hoffen natürlich, dass auch euch diese Doppelfolge gefallen hat, lasst ganz viel Liebe bei den besten Freundinnen Max und Jakob da. Findet ihr auch alle Instagram-Profile und so, alles in der Info,
alles
in der Infobox.
In der Infobox.
Wo sind wir denn jetzt hier? Millennial am Werk. Alles in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Jetzt kommt unser Es ist gefährlich da draußen, sagen wir alle zusammen.
Also wir sagen,
ich gebe euch ein Handzeichen.
Okay. Einfach nur, es ist gefährlich da draußen.
War auf Handzeichen. Okay.
Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.
Sehr schön.